Schön seid ihr alle hier. Für die Leute im Stream sage ich nochmal, ich bin Daniel von der Digitalen Gesellschaft und ich habe die Ehre, euch heute durch den Abend zu begleiten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinem Redaktionskollegen bedanken, der das Thema Leistungsschutzrecht aufgebracht hat. Noch nie waren wir so nahe am Politpuls dran und am Politgeschehen wie heute. Gestern hat der Bundesrat sich zu diesem Thema geäußert. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Das Format ist dasselbe, wie wir es kennen. Es gibt gleich eine Einführung von meinem Gast hier, den ich gleich vorstellen werde. Danach diskutieren wir für total etwa eine Stunde. Bis dahin wird gestreamt und aufgezeichnet. Also wenn ihr euch hier vor Ort zum Ort meldet, müsst ihr euch bewusst sein, dass das auch der Stream mithört. Aber ihr seid selbstverständlich eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Und vor allem habt ihr die Gelegenheit, auch nach dem Stream noch ganz privat und offline mit uns weiter zu diskutieren. Herzlichen Dank möchte ich auch sagen an das Debattierhaus Karl der Große, also den Ort, den wir hier sind, der uns diesen zur Verfügung stellt. Die WOTS, die das Inserat publiziert hat für den heutigen Abend und das VOG, das die Streaming-Server zur Verfügung stellt, die es auch den Leuten zu Hause ermöglicht, zuzuschauen oder später noch nachzuschauen. Gut, mein Gast heute Abend, unser Gast heute Abend ist Andreas von Gunten. Er hat ganz, ganz viele verschiedene Hüte an. Ich erwähne jetzt heute mal, dass er Unternehmer ist und vor allem auch Verleger, unter anderem von dnip.ch. Und er, ich weiß nicht, kämpft mit oder gegen das Leistungsschutzrecht seit 10 und mehr Jahren, also er weiß, wovon er spricht. Auch wenn der Bundesrat gestern die Vernehmlassung gestartet hat, er weiß schon lange viel mehr darüber. Vielleicht sagst du dann ja auch noch etwas dazu, wieso das 10 Jahre gedauert hat. Und ja, natürlich zur Transparenz, er ist auch Mitglied der Digitalen Gesellschaft. Dann vielen Dank, bist du hergekommen und ich freue mich aus deiner 10-jährigen Leidensgeschichte, oder wie ich dem sagen soll, zu hören.
Besten Dank. Ja, geschätzte Anwesende, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf, um dieses Thema heute, einen Tag nachdem, dass der Bundesrat die Botschaft bzw. den Bericht zur Vernehmlassung veröffentlicht hat, zu diskutieren. Wenigstens können wir es jetzt diskutieren, das ist ja ein wichtiger Punkt, oder? Wir haben jetzt lange gewartet, dass endlich klar ist, was eigentlich auf dem Tisch liegt. Wir mussten oft wehrweisen, wie wir bei uns in der Schweiz so schön sagen, ja, und jetzt ist es klar. Aber trotzdem, und ich werde nicht mehr die ganze Geschichte erzählen, wie ich sie schon am Winterkongress erzählt habe, keine Angst, aber ich möchte doch noch schnell was Wichtiges erwähnen, weil in der Botschaft steht schon zu diesem Thema etwas Falsches drin, beziehungsweise zu wenig präzise. Und das müssen wir unbedingt präzisieren und gleich auch schon mal aufgezeichnet haben für den weiteren Prozess. Der lange Weg des Leistungsschutzrechts in der Schweiz, wir haben es vorhin gehört, ich bin seit über 10 Jahren dagegen am Kämpfen. Seit das gestartet hat, im Jahre 2010 war es, glaube ich. Und seither finde ich das immer mehr einen Blödsinn. Und es ist eigentlich immer klar, dass es nicht funktioniert und trotzdem halten die Verleger einfach daran fest. Und ihr seht hier, jetzt geht es in die Staffel 3, Episode 10. Ja? Und es geht eigentlich darum, dass der Bundesrat jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass 2019, ihr erinnert euch, im Jahre 2019 haben wir eine Urheberrechtsrevision hinter uns gebracht. Dagegen waren wir ja auch. Und man kann schon das Gefühl haben, wir sind immer einfach gegen alles, aber das stimmt natürlich nicht. Wir sind einfach dann dagegen, wenn es eben nicht so sinnvoll ist. Aber nichtsdestotrotz, diese Urheberrechtsrevision, die hat stattgefunden. Und in dieser Urheberrechtsrevision, der ging eine jahrelange Kompromissverhandlung voraus, die sogenannte AGUR 12, die Arbeitsgruppe Urheberrecht 12. Und da seht ihr auch, wie lange das nämlich schon her ist. 2012 hat die gestartet und es hat sogar noch eine gegeben, AGUR 10 zuerst. Aber die 12er, die hat dann jahrelang gearbeitet und am Ende haben die einen Kompromiss ausgearbeitet, wo 6 Themen in diesem Kompromiss drin waren. Und man hat in der letzten Sitzung in dieser Arbeitsgruppe hat man um diese Themen gefeilscht. Man hat zum Beispiel darum gefeilscht, soll man jetzt den Lichtbildschutz reinnehmen oder das Leistungsschutzrecht. Es ging immer darum, dass man gesagt hat, wir müssen schauen, dass alle verschiedenen Gebiete abgedeckt sind. Ja? Und damit dann der gesamte Kompromiss als Ganzes im Parlament durchkommt. Und mir ist klar, die ParlamentarierInnen dürfen natürlich auch einen Kompromiss aufweichen. Und wir haben das auch versucht. Wir waren nämlich mit diesem Kompromiss überhaupt nicht einverstanden. Denn wir waren nicht dabei, wo es darum ging, diesen Kompromiss auszuarbeiten. Aber sie haben das immer genannt. Und immer, wenn wir interveniert haben, immer, wenn wir auch im parlamentarischen Prozess versucht haben, dieses Gesetz zu ändern oder noch was reinzubringen zu unseren Gunsten, dann war die Antwort immer, der Kompromiss ist heilig. Der wird nicht angerührt, dieser Kompromiss, das ist die Grundlage. Wenn wir den nur ein bisschen aufweichen, dann fliegt uns das ganze Gesetz, das wir jetzt 10 Jahre erarbeitet haben, um die Ohren. Darum könnt ihr das vergessen. Und das haben dann alle akzeptiert, bis auf die Verleger. Die haben dann ganz kurz vor Schluss in der Kommission der Zuständigen des Ständerates noch schnell diesen Wurf reingebracht, die konnten es einfach nicht akzeptieren und haben dann ihre Idee, die sie in diesen ganzen Kompromissverhandlungen nicht durchbringen konnten, dann wieder in den Ständerat gebracht, beziehungsweise in die Kommission. Und wenn wir damals nicht Radau gemacht hätten, dann wäre das dann auch dort drin geblieben. Aber sie haben dann gemerkt, das geht so nicht. Und sie haben dann diesen Kompromiss, beziehungsweise sie haben diesen Vorschlag wieder zurückgezogen, und zwar vor allem auch mit der Begründung, wir wollen den Kompromiss nicht gefährden. Und jetzt steht aber in dem erläuterten Bericht des Bundesrates drin, man habe das damals nicht reingenommen, weil noch unklar war, wie die Entwicklung in der EU sich entwickelt hätte. Und jetzt wisse man das und darum kann man es jetzt machen, oder? Und das stimmt natürlich nicht. Das Einzige, was wirklich stimmt, man hat damals den Verlegern, damit sie Ruhe geben, versprochen, wir werden es in 2 Jahren nochmal anschauen. Aber mit diesem Versprechen hat man ihnen nicht versprochen, wir werden das euch in 2 Jahren geben, sondern wir werden es nochmal anschauen. Ja? Und dieses nochmal anschauen, das wurde dann auch gemacht in einem ganz schlecht gemachten Bericht, der eigentlich während des ganzen Berichts, den könnt ihr auch nachlesen, wird die ganze Zeit erklärt, warum es eigentlich keine sinnvolle Geschichte ist. Man sieht ganz genau, dass die Fachleute, die diesen Bericht geschrieben haben, dass die wissen, dass das Blödsinn ist. Und dann sagt der Bundesrat dann aber trotzdem, aber wir brauchen es trotzdem. Ja? Und das zeigt halt einfach, wie das ganze Lobbying hier funktioniert. Und dass man diesen Dingen auch nicht unbedingt trauen darf, beziehungsweise man muss die Grundsatzdebatte führen und darf nicht sich abwiegeln lassen mit der Aussage, ja, das ist berechtigt, das war schon immer klar, das wollte man damals einfach noch ein bisschen abwarten, das stimmt so nicht. Und was auch interessant ist, die Medienverlage, also das zur Geschichte mal, wieder so eine Episode mehr. Ja. Ein weiterer Punkt, der auch aufgetaucht ist und immer wieder in der Diskussion kommt, ist, ich habe das Gefühl, die Leute, die in den Medienverlagen arbeiten oder die da das befürworten, die da an diesem Gesetz, die lesen im Internet nur ihre eigenen Inhalte. Also ich gehe davon aus, dass diese Leute einfach nur, die rufen NZZ auf und Tagesanzeiger und so weiter und dann machen sie den Computer wieder zu. Dann machen sie was anderes, habe ich den Eindruck. Weil die behaupten die ganze Zeit, dass das Internet vor allem aus Inhalten der Medienverlage bestünde. Und dass vor allem die politische Debatte, die in der Öffentlichkeit stattfindet, dass die eigentlich nur stattfinden kann, weil es Medienhäuser gibt, die ihre Inhalte ins Netz stellen. Das ist ihre Aussage. Und wenn man bedenkt, dass die meisten Inhalte, die die Medienhäuser produzieren, ja hinter Paywalls sind, ja, diejenigen, die eigentlich relevant wären für die politische Diskussion, dann ist das irgendwie ein bisschen komisch. Und es steht tatsächlich so in der Pressemitteilung jetzt auch wieder zur gestrigen Eröffnung, also in der Pressemitteilung des Bundesrates steht, die öffentliche Debatte ist ein wichtiger Bestandteil von Demokratien, einverstanden, oder? Mit der Digitalisierung hat sich diese im Wesentlichen ins Internet verlagert, einverstanden, aber dann kommt's, die Angebote von Suchmaschinen, sozialen Medien und Multimedia-Plattformen basieren dabei weitgehend auf den journalistischen Leistungen klassischer publizistischer Medien. Und das hat einfach keine Evidenz. Das stimmt einfach nicht. Oder? Und mit dieser Aussage geht der Medienverband seit jeher immer marschieren und erzählt das den Leuten. Und der Bundesrat übernimmt das. Und das Tragische ist, auch die Medien, es ist heute, also gestern in den Artikeln von SDA, das wurde einfach mit übernommen. Ja? Und das so funktioniert die Politik. Und da müssen wir dagegen halten. Wir müssen zeigen, dass das nicht stimmt. Oder? Und einfach wichtig nochmal hier zu betonen, oder? Die Wahrheit ist, der weitaus größte Teil der Inhalte im Internet, der kommt nicht von den Medienkonzernen. Und ich möchte hier, und ich werde das ein paar Mal noch sagen, unbedingt hervorheben, ich bin extrem Und ich finde es extrem wichtig, dass wir guten Journalismus in der Schweiz haben. Demokratierelevanten Journalismus. Dass wir die Themen, die demokratierelevant sind, dass die von journalistischen Organisationen aufbereitet werden. Ich habe selber ganz viele Zeitungen abonniert. Mir kann man wirklich nicht vorwerfen, dass ich gegen die Medien wäre. Ja? Wirklich nicht. Und ich lese das auch alles. Ich verbringe jeden Morgen mindestens 2 Stunden mit Lesen von News. Ja? Und da kann man mir nicht sagen, ich wüsste nicht, wovon ich spreche. Aber ich weiß auch, dass es neben den guten Inhalten, die es tatsächlich gibt in unserer Medienlandschaft von den Medienkonzernen, da gibt es auch ganz viel, sage ich mal, unwesentlich. Früher an Vorträgen, ihr könnt es nachlesen, habe ich die gröberen Wörter benutzt. Ja? Ich sage jetzt einfach mal, es gibt viele unwesentliche Inhalte. Die kommen auch von diesen Medienverlagen. Die gibt es auch. Das heißt noch nichts, ob die qualitativ gut gemacht sind. Einfach, die sind unwesentlich. Und es gibt dafür ganz, ganz viele wesentliche Inhalte für die politische Diskussion. Die kommen von anderen Menschen, die nicht in diesen Medienhäusern sind. Das ist, gehört zusammen. Das ist wichtig, oder? Und darum ist es für mich ein bisschen unverständlich, weil beim Vorschlag hier sollen nur die Medienhäuser Geld bekommen von diesen Online-Konzernen. Ich verstehe nicht, mit welcher Begründung man das machen kann. Wie kann man hingehen und sagen, nur wir von den Medienverlagen, wir sollen bezahlt werden für die Inhalte. Also sie haben so ein Modell entwickelt, warum man die überhaupt bezahlen soll. Da komme ich später noch darauf zurück, dass das auch nicht verhebt. Aber am Schluss ist es doch ein bisschen komisch, einfach zu kommen und sagen, nur wir, wir haben das Recht dazu, dafür Geld zu bekommen. Die anderen, das ist nicht relevant. Und mit den anderen, dann nehmen Sie immer Wikipedia als Beispiel. Und das ist auch ein wichtiges Beispiel. Ist auch doof, dass die nichts bekommen, aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr, ja, von Inhalten im Netz, die dazugehören. Und es ist auch interessant, die ganze Geschichte, also diese Botschaft, alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist eine permanente Entscheidung gegen die Fakten. Zum Beispiel werden die Ergebnisse der Regulierungsfolgeabschätzung einfach weitgehend ignoriert. Wir können die nachlesen. Kire hat sich früh darum gekümmert von der digitalen Gesellschaft, dass wir die auch haben. Und es ist einfach klar, es steht auch in der Botschaft im erläuterten Bericht, steht dann immer wieder drin, die RFA sagt eigentlich, die Autoren der RFA sagen eigentlich, sie haben keine Evidenz oder sie sagen, es ist wahrscheinlich nicht zielführend. Und dann kommt dann der zweite Satz, aber wir machen es trotzdem. Ja. Oder man könnte dem irgendwas entgegenhalten. Irgendjemand hat dann irgendwas entgegenzuhalten. Und da frage ich mich schon, warum macht man eine so teure Regulierungsfolgeabschätzung, wenn man dann am Schluss jedes Mal hinten anhängt, oh, aber ich glaube, es gibt noch bessere andere Gründe, wir müssen das nicht beachten. Oder? Das ist doch ein bisschen absurd. Und sie behaupten auch, dass die Umsetzung, dass das in Europa überall schon durchgesetzt, umgesetzt sei und dass das ein super Erfolg sei und so weiter. Und sie sagen ja vor allem etwas Wichtiges. Sie sagen, das Mediensystem der Schweiz ist gefährdet. Wenn wir das Leistungsschutzrecht nicht bringen, dann können, oder wenn wir das Leistungsschutzrecht bekommen, dann können wir regionalen Journalismus besser finanzieren, dann können wir Qualitätsjournalismus besser finanzieren. Und der Witz ist aber, wenn man schaut, wie das umgesetzt wurde, dort, wo es umgesetzt wird, dann sieht man, dass das in keinem dieser Länder dieses Ziel erfüllt. Es wird weder der Regionaljournalismus besser gefördert, noch der Qualitätsjournalismus. Und wir sehen nachher auch, dass das ein Problem ist, auch was die Situation des Journalismus anbelangt. Und auch die Kultur wird nicht besser bearbeitet und so weiter. Nur ganz kurz. Das Problem ist wirklich, dass das eigentlich... Ui, das ist nicht passiert, keine Angst. Ich sehe gerade, dass das gar keinen Deckel hat hier. Oh. Also, wichtig ist, die europäische Umsetzung ist nicht eine Umsetzung, die uns als Vorbild gelten kann. Das sagt übrigens auch der Bundesrat, darum machen sie eine andere, noch schlimmere. Ja? Aber sie sagen eigentlich, es ist keine Umsetzungsvorlage. Und auch wichtig ist, man sagt immer, dass auf der ganzen Welt hätte sich das durchgesetzt. Nur bei uns nicht. Man muss einfach wissen, es ist in Australien, in der Europäischen Union teilweise, also die EU hat das gemacht, aber die Länder haben es noch lange nicht alle umgesetzt und sind dran. Und ein paar weitere Länder. Das ganze Welt hat aber irgendwie 196 Länder. Also es ist ein kleiner Teil der Länder, die das umgesetzt haben. Und es ist überhaupt noch nicht sicher, dass das bleiben wird. Und was auch eine Behauptung ist immer wieder, dass die journalistischen Inhalte von den Tech-Konzernen einfach ohne Fragen genutzt werden und damit Geld verdient wird. Also sie nutzen diese Inhalte. Nutzen ist ein wichtiger Punkt, das ist im Urheberrecht eine wichtige Aussage. Ja? Und im Urheberrecht da wird man geschützt, dass das eben nicht geht. Und ein journalistischer Inhalt ist ganz klar urheberrechtlich geschützt. Und niemand kann diesen Text nutzen, ohne dafür die Erlaubnis zu haben. Das ist einfach so. Was natürlich geht, das ist korrekt, man kann 2-3 Zeilen Ausschnitt bringen. Jetzt rein rechtlich gesehen ist dieser Teil, den man da vielleicht nutzt, wobei das hat auch noch niemand richtig durch, prozessiert. Das ist nämlich nicht mal gesagt, oder? Ich würde mal sagen, bestimmte Snippets wären sogar auf der Schöpfungshöhe. Also man muss immer fragen, ist das ein Werk, das eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht hat, dass man es schützen kann. Gewisse Snippets hätten das schon, aber natürlich kann man nicht alle durchprozessieren. Aber letztendlich ist diese Behauptung, dass es nicht geschützte Inhalte sind, die man nutzen kann, das stimmt einfach nicht. Und also dass die Inhalte ungefragt genutzt werden. Wichtig ist hier auch zu sagen, jedes Medienhaus kann selber entscheiden, ob diese Inhalte in den Index kommen von den Suchmaschinen oder auch bei diesen KI-Systemen, ob die genutzt werden können. Das kann man mit der Robots.txt, die Techniker unter euch kennen das, kann man das einstellen, kann das definieren. Und natürlich, es stimmt, da gebe ich dem Verlag recht, dem Verlegerverband recht, es ist kein Gesetz, oder? Man muss sich nicht daran halten. Das könnte man sich hingegen mal überlegen, da hätte ich jetzt nicht mal viel dagegen, wenn man das mal durchdenkt, was man damit machen könnte. Aber letztendlich ist es nicht so, dass man die Inhalte einfach nutzen kann. Ja, was aber wichtig ist, was passieren wird, wenn wir das Leistungsschutzrecht bekommen, wir werden eine weitere Konzentration der Medienverlage und eine noch stärkere Verdrängung von demokratierelevantem Journalismus erleben. Weil der Witz, das System, das dahinter steckt, wird am Schluss auch wieder anhand der angezeigten Artikel letztendlich oder der angezeigten Links, der angezeigten Seiten abgerechnet werden. Im Gesetz, und da versuchen Sie uns auch wieder Sand in die Augen zu streuen, im Gesetz steht dann zwar, man soll den Tarif dann so bestimmen, dass der Aufwand mit berücksichtigt wird, ja, den jemand in den Artikel gesteckt hat. Und das ist natürlich ein völliger, das haben Sie total clever gemacht, oder? Damit lenken Sie ab vom eigentlichen System. Am Schluss, selbst wenn man den Aufwand mit berücksichtigen würde, wird am Schluss die Anzeige definiert sein. Das wird man machen mit irgendwelchen Pixels von pro Literis oder so und dann schaut man, wie oft das kommt. Und es ist ganz klar, dass der Journalismus, der am meisten Klicks generiert, der wird auch am meisten von diesem Leistungsschutzrecht Geld bekommen. Ja. Und es ist absolut daneben zu behaupten, dass damit irgendwelche Kultur- und Spezialjournalismus gefördert wird. Auch der Wohleranzeiger, der jetzt da, der Verleger des Wohleranzeigers, ich kenne das sehr gut, weil ich dort aufgewachsen bin, der da sagt, ja auch er als Regionalverleger freue sich auf das Geld. Ich kann euch sagen, der wird nicht viel bekommen. Das ist Nasenwasser, das da reinkommt für den Wohleranzeiger. Und wenn das so weitergeht, ist ganz klar, dass die großen Verlage werden sehr viel mehr Geld bekommen. Und mit diesem Geld werden sie die kleinen allen aufkaufen. Weil eines, das ist so wahr wie das Amen in der Kirche letztendlich, ja, ihr müsst das anschauen, jedes Mal im Urheberrecht ist immer so. Urheberrecht führt immer dazu, dass es 2, 3 Großkonzerne gibt, die den ganzen Longtail abschöpfen und dort alles bekommen und der Rest hat nur noch Brosamen. Und das wird hier genau dasselbe sein. Diese Entwicklung ist bereits im Gang und die wird mit diesem System nur noch verstärkt. Und es wird dazu führen, dass die Kleineren immer weniger Möglichkeiten haben, überhaupt noch was zu machen, weil, das ist auch schwierig, das Ganze kann nicht mal mit Opt-out, dem kann nicht mal mit Opt-out begegnet werden. Es ist sogar so, dass man eigentlich mehr oder weniger gezwungen ist, da mitzumachen. Das werden wir gleich noch sehen. Es ist eigentlich ein Zunftgesetz aus dem Mittelalter. Werden wir gleich noch genauer anschauen, ganz kurz. Nur noch schnell interessant auch diese Methodik. Man bestelle sich eine Studie und die kann irgendwas schreiben und dann bleibt das dann irgendwie hängen und die Leute glauben das dann, ja? Und weil niemand mehr richtig da hinschaut. Und bei dieser Studie, die Sie hier gestellt haben, ist es auch sehr clever gemacht. Sie haben die Studie bei Fair Advice bestellt, das ist ein Unternehmensberatungsunternehmen, dessen Geschäftsführers Bruder ist an der ETH der berühmte Verhaltensökonom Ernst, glaube ich, oder Erich. Ernst, oder ich bin es nicht mehr sicher. Herr Fehr, ich glaube, ja, nicht mehr sicher, das ist ein bisschen doof, aber den kann man ja googeln, den Namen. Ja. Vielleicht kommt ja ein Zeitungsartikel hervor, der dann erklärt, wie der heißt. Auf jeden Fall ist der Anwärter für den Nobelpreis wieder so ein bisschen gehandelt. Das ist ein berühmter Name, den man, wenn man den nennt und sagt, der hat das gesagt, ja, dann hat das unglaublich viel Gewicht. Und der war dann da in diesem wissenschaftlichen Beirat dabei. Ist aber die Firma seines Bruders. Er ist da im Verwaltungsrat. Ja? Und der wissenschaftliche Beirat hat noch nichts gemacht bei dieser Studie, sondern er sagt einfach, ich gebe dir meinen Namen. Und dann haben sie noch mit dem Versenden dieser Studie haben sie ein Zitat mitgeschickt gegeben von diesem berühmten Herrn Fehr, der dann irgendwie sagt, in diesem Zitat steht irgendwie, die Schweiz, die Wirtschaft und die Demokratie der Schweiz sind gefährdet, wenn wir nicht das Leistungsschutzrecht einführen. Das zeige diese Studie. Ja? Das steht dann als Zitat in dieser Pressemitteilung. Und dann wird das verbreitet und die Leute glauben das. Und wenn ihr die Studie lesen geht, dann seht ihr, da ist nichts von dem die Rede. Die Studie untersucht auch nicht das. Sie untersucht was ganz anderes. Und das, was sie untersucht, untersucht sie nicht mal richtig. Das könnt ihr nachlesen bei den NIP, ist das erklärt, wie die Studie eben nicht funktioniert. Eines dazu noch, die haben dann eine Zahl errechnet, wie viel das die Verleger da zugute hätten. Sind 154 Millionen gemäß ihrer Aussage, die ja total hanebüchen ist und völlig strange zusammenkommt, wenn ihr das nachlesen wollt. Und interessant ist, mittlerweile haben wir bessere Zahlen, nämlich die Realität, die realen Zahlen in Deutschland. Und dort sprechen wir von etwa 5 Millionen für Deutschland. Ja? Also das heißt, in der Schweiz wären wir dann, wenn wir den Faktor 10, den üblichen, nehmen, bei 500.000. Jetzt sind wir großzügig und machen da ein bisschen Schweizer Superpricing draus, machen wir 2 Millionen. Ja? Und dann müssen wir uns schon fragen, selbst wenn wir ihnen 10 Millionen geben über dieses Leistungsschutzrecht, lohnt es sich wirklich für 10 Millionen ein solches Gesetz einzubauen, das so viel Kollateralschaden anrichtet, so viel Bürokratie aufbaut, dann lasst uns doch irgendwie einen anderen Weg geben, um denen die 10 Millionen zu geben. Es ist nämlich egal, ob sie 10 Millionen mehr haben oder nicht. Die können sie wirklich haben. Können wir irgendwie organisieren, geben denen 10 Millionen und dann ist das Gesetz vom Tisch. Aber sie wollen eben nie über diese Zahl reden, weil sie natürlich dann nachher, wenn es mal da ist, werden sie dauernd daran rumschrauben, dass dann noch weitere dazukommen. Jetzt sagen sie, 10% der Bevölkerung muss erreicht werden von einem Online-Dienst. Irgendwann, und das hat damit zu tun, dass sie zum Beispiel ein Fediverse nicht begreifen, oder? Das haben sie vielleicht noch nie gehört. Sobald sie das dann aber gesehen haben, wenn dann plötzlich sehen sie, viele Leute sind auf Mastodon und so, ach, die verlinken ja auch unsere Seiten, da wollen wir auch Geld sehen. Warum sehen wir da kein Geld? Dann kommt jemand und sagt, ja, das sind eben verteilte Systeme, da hat niemand 10%. Haha, das geht nicht. Da müssen wir sofort in die Revision, da brauchen wir eine Ergänzung, das muss natürlich auch bezahlt werden. Ja? Und wahrscheinlich sogar noch wird das zusammen mit Google und den anderen geschehen, weil die sagen dann, wir sind benachteiligt, wir müssen bezahlen, die nicht. Oder? Also wir müssen davon ausgehen, dieses Gesetz, wenn es mal da ist, wird es laufend ausgebaut werden und laufend weitere Kreise ziehen. Und darum muss man es jetzt schon einfach killen. Es ist auch davon auszugehen, das ist ein wichtiger Punkt, es wird immer behauptet, und das ist immer wieder ein Thema, ja, aber warum wirst du dich eigentlich dagegen? Das stört uns ja nicht, dass dir einfach ein großer Konzern gibt, dem anderen großen Konzern ein bisschen Geld, kann dir doch egal sein. Ja? Ich habe euch vorhin ganz viele Gründe gezeigt, warum das mir nicht egal ist, aber auch das muss man bedenken, die Kosten, die werden natürlich abgewälzt. Was meint ihr? Meint ihr, Google-Aktionäre werden auf irgendeinen Franken verzichten wegen dem Leistungsschutzrecht? Auf keinen Fall. Die werden das einfach auf die Preise abwälzen. Das heißt, die Werbepreise für KMUs, die werden steigen und damit werden am Schluss auch die Preise für die Konsumentinnen steigen. Es ist völlig klar, dass dieses Geld komplett auf die End-User am Schluss auf uns abgewälzt werden wird. Und das ist wirklich ein interessanter Aspekt. In Botschaften steht überall drin, ja, man müsste sich einfach, wer da in den Genuss kommen wolle, dieses Leistungsschutzrechtsgeldes, der müsste sich ganz einfach an den Kodex der Journalisten halten. Dann habe ich mir gedacht, Journalistinnen halten, dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich okay, also das kann ich ja auch, das kann man schnell mal sich an diesen Kodex halten, da ist auch gut, wenn man das verlangt, ja, dieser Kodex, der hat wichtige Punkte und ich finde es eigentlich super, wenn möglichst viele Leute den einhalten, auch solche, die vielleicht nicht in einem Medienhaus arbeiten, aber öffentlich publizieren, das macht Sinn, ja, da habe ich das zuerst gar nicht so richtig verstanden, aber gesehen und dann, wenn man genauer hinschaut, aber wird dann klar in der Botschaft, wird klar gesagt, die Betroffenen können dann zusammen die Kriterien definieren, die gelten sollen, um eben quasi in den Genuss dieses Leistungsschutzrechts zu kommen. Ja? Und das ist nichts anderes als Zunftwesen. Das heißt, die sitzen dann zusammen und die machen dann die Kriterien fest, was ein neuer Marktteilnehmer erfüllen muss, um eben auch da teilnehmen zu können. Und da werden dann so Dinge kommen wie, die brauchen mindestens 5 Vollzeitstellen für Journalismus. Ja. Sowas wird dann kommen. Und dann hast du dann ein Problem, weil du vielleicht eben halt nur 3 hast oder so. Ja. Oder man braucht irgendwelche andere Dinge, was nur in der Schweiz geht, damit vom Ausland niemand kommen kann. Es ist ein ganz klares Zunftgesetz. Und das ist falsch. Wir müssen ja nicht glauben, dass das irgendeinem Land gut tut, wenn eine Branche sich so abschotten und von irgendwelchen Externen, die auch mitspielen wollen, quasi die vom Hals halten kann. Das ist ganz schlecht. Wir brauchen immer wieder diesen Druck von außen in jeder Branche, damit auch neue Dinge entstehen können. Ja? Und damit wird das verhindert für ein für alle Mal. Ja? Damit wollen sie den Wettbewerb komplett ausschalten. Sie wollen zurück zu einem System, wo sie sich die Schweiz aufgeteilt haben. Ein paar große Verlage haben sich die Schweiz mal aufgeteilt. Die Inserate, sie haben sie so intensiv aufgeteilt, dass sie sogar den Inserateverkauf über eine gemeinsame Firma organisiert haben. Ja. Das war eine Zeit, wo man eigentlich gar keinen Wettbewerb hatte in dieser Welt, in der Schweiz, was die Medien betrifft. Und sie hatten einfach Gelddruckmaschinen. Und dahin wollen sie zurück. Und das ist der Grund, warum sie das so aufgebaut haben und warum sie so arbeiten. So. Und was auch noch interessant sein wird, ich behaupte, die Nöte der Medienschaffenden werden unter Druck geraten. Und zwar behaupten sie schon, dass die Journalistinnen sollen ja beteiligt werden mit der Hälfte, sprich mal, das steht zwar nicht im Gesetz, die Hälfte sagen sie einfach, das sei so Usanz, bei Prolitteris gehe man davon aus, dass da auch die Hälfte sei, das steht so nicht drin in der Vorlage. Aber, und sie sagen auch, dieses Recht sei unveräußerlich und unverzichtbar. Und darum, und das ist übrigens auch ein Grund, warum dann ein anderes Unternehmen gar nicht Opt-out machen kann. Sobald ich eine Journalistin angestellt habe, die ein Werk erstellt, hat sie dieses unverzichtbare, unveräußerliche Recht. Und das heißt, ich kann nicht sagen, ich will ja gar nicht mitmachen, Google soll meine Inhalte haben, weil ich habe ja die Journalistin, die dieses Recht hat. Das ist extrem mühsam. Oder? Also das geht dann wirklich nicht mehr. Man kann auch da kein Opt-out mehr machen. Und sie behaupten, damit würden sie erreichen, dass dann die Lohnverhandlungen irgendwie, dass man dann nicht dem Lohn abziehen kann. Ja? Und das ist schon richtig. Man wird natürlich jetzt nicht sagen können als Verleger, ich gebe dir ein bisschen weniger Lohn, weil du hast ja noch das Geld vom Leistungsschutzrecht. Sagen wird man das nicht dürfen. Aber tun werden sie es natürlich trotzdem. Also ist ja ganz klar, dass mit der Zeit dann die Haltung entsteht, ja, so eine übliche Journalistin wird pro Monat noch 200 Franken zusätzlich machen mit dem Leistungsschutzrecht und dann werden die Löhne genau um diesen Betrag sinken. Das ist auch ganz klar, wie sich das entwickeln wird. Und natürlich werden die dann jetzt immer sagen, ja, woher ich das alles wisse. Ich weiß es natürlich nicht. Aber man kann davon ausgehen, wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut und schaut, wie sich die Verlagskonzerne verhalten. Ich möchte hier nur ganz kurz reinschmeißen noch. Sie haben alle Inserate, die sie früher hatten, um die Zeitungen zu zahlen, in eine externe Firma gepackt. Zuerst jeder Verlag für sich. Und jetzt haben sie das zusammengepackt in einen Monopolbetrieb und verdienen Milliarden damit, ohne dass nur ein Franken weiterhin an den Journalismus geht, der vorher direkt in den Journalismus geflossen ist. Ja. Ich sage euch, die wollen nichts anderes, als einfach möglichst viel rausquetschen, wo immer sie können. Und es geht nicht darum, den Journalismus in der Schweiz zu fördern. Wie geht's weiter? Vernehmlassung ist bis 15. September. Da werden wir uns jetzt darum kümmern, dass wir möglichst eine gute Antwort dazu schreiben können und werden diese Zeit nutzen, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass man das eigentlich bereits, wenn es darum geht, in die Eintrittsdebatte zu kommen, wieder abschießen sollte. Ja. Wir müssen davon oder können davon ausgehen, dass es dann irgendwann im nächsten Jahr mal ins Parlament kommt. Aber es wird auf jeden Fall eine heiße Diskussion bleiben. Wir sollten da wirklich dranbleiben und schauen, dass das weggeht. Das war's, Entschuldigung. Ein bisschen überzogen.
Ja, nimm einen Schluck. Kannst dich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich wirklich beruhigen kannst, weil ich werde dich ja jetzt weiter zu diesem Thema befragen.
Ich bin doch ganz ruhig.
Und ich sehe, du ganz diskutierst ruhig. Mit viel Leidenschaft, dass auch nach 10 Jahren bist du nicht müde. Das ist schon erstaunlich und
es geht mir einfach so gegen den Strich, das stimmt schon. Ich hab wirklich das Gefühl, es ist einfach nicht richtig. Ich finde es einfach nicht richtig. Es kann einfach nicht sein, dass eine Branche sich einfach so ein Gesetz bestellen kann und das dann einfach bekommt, gegen alle Fakten. Das kann ich einfach nicht verstehen und kann ich als Demokrat irgendwie auch nicht wirklich akzeptieren.
Ja. Was ich gar nicht verstehe, ist, wie Sie das überhaupt wirklich begründen. Also, wenn ich etwas wissen will, dann gehe ich ja im Internet auf irgendeine Suchmaschine, nicht unbedingt die mit dem G, aber gibt ja auch andere.
Genau.
Gibt ja auch andere.
Ja.
Und dann ist es ja nicht schade, wenn ich da entweder nicht mehr sehe, um was es eigentlich da denn geht. Hier Link, aber ohne Link auf Zeitung steht dann hier. Dieser Link verbirgt Themen zum Thema. Also ich will ja die Vorschau dann sehen. Und wenn ich ja da nichts mehr von gutem Journalismus sehe, dann entweder höre ich dann auf zu Internet suchen oder ich lese dann halt den schlechten Journalismus. Also, oder nicht einmal Journalismus. Ich verstehe irgendwie gar nicht, wie die auf die Idee kommen können und sagen, ja, liebes Suchmaschinen-Ding, gib mir Geld, dass du mir Nutzer bringst. Also was ist denn da, ja, also, wie argumentieren Sie denn das?
Also gut, Sie argumentieren natürlich damit, Sie sagen ja, die Suchmaschine, wenn sie die Ansicht der Link, die Seite zeigt mit den Links und den Vorschauen, dann verdient die Suchmaschine Geld damit. Oder die hat dann Werbung, die sie noch daneben publizieren kann. Und eigentlich, also das Argument funktioniert eigentlich bei Ihnen so, wir haben früher alle Inserateeinnahmen gehabt. Und das war gut so. Und jetzt ist jemand anders gekommen und der hat uns diese Inserateeinnahmen weggenommen, wenigstens einen Teil davon, und das finden wir nicht gut. Und wir möchten das wieder zurückhaben. Ja? Und da haben sie geschaut, wo haben die Inserate? Und dann sagen sie, ja, die Inserate sind ja neben den Links zu uns. Also wollen wir davon wollen wir wieder Geld zurückhaben. Ja? Das ist eigentlich ihre Überlegung. Und ich behaupte, sie schießen sich damit ins eigene Bein, weil eben, da sage ich aber, da ist ja mein Beitrag auch. Und es war jetzt gerade interessant, im Schweizer Journalistin, so heißt die Zeitschrift, war ein Gespräch auch mit Gami, ja, zum Thema Leistungsschutzrecht. Und da war wirklich sehr interessant, die haben dann einen Versuch, dieser Journalist, der das geschrieben hat, der ist irgendwo nicht biased, würde ich jetzt mal sagen. Der gibt nämlich zuerst dem Herrn Masücker das Wort, dem Präsident des Medienverbandes, und geht eigentlich da auf dieses Thema ein. Und dann macht er einen Test und sucht nach Leistungsschutzrecht. Ja? Und dann findet er 5 Links, die er da auflistet. Und da ist der Link von Martin Steiger dabei, ein Anwalt, den wir alle kennen. Da ist der Link von der DigiGuest dabei. Da sind irgendwelche Links dabei, aber es kommt keiner von einer Zeitung. Ja? Und es kommt dann irgendwann persönlich, kommt dann noch. Das ist das erste Medium, was man sagen könnte, das gehört eigentlich so in den Medienbereich. Und das zeigt eben sehr schön, bei fast allen Themen gibt es eben andere Anbieter, die auch Inhalte anbieten, und die müssten ja dann in meiner Logik auch Geld bekommen. Ich will aber das gar nicht, weil das würde man verteilen, gäbe das nur noch ein bisschen was für jeden, das ist eigentlich sinnlos. Oder? Aber das müsste man erst einmal so anschauen. Dann ist das zweite Problem noch, bei vielen Themen, die tatsächlich dann eher Medienlinks bringen, gibt es keine Werbung daneben. Und warum nicht? Oder man muss wissen, wie diese Werbung eigentlich entsteht. Die wird ja gebucht von Firmen. Die gehen ja hin und sagen sich, ich will Werbung machen zu einem bestimmten Stichwort. Und es ist halt leider nicht sehr attraktiv. Erstens weiß ich ja nicht, welche News morgen News sind. Ja? Und zweitens ist es meistens nicht sehr attraktiv, einfach Werbung machen neben dem Stichwort neues Stadion in Aarau oder so, ja, oder irgendwas. Also viele Dinge. Und darum sieht man auch oft gar keine Werbung da, weil da niemand Werbung kauft. Oder? Das heißt, diese Stichworte, die eigentlich die Medienthemen bringen, da wird gar keine Werbung verkauft. Und vielleicht, was ich am schlimmsten irgendwie finde, ist, ich frage mich, waren die denn früher, also sind denn alle, bin ich der Älteste auf dieser Welt in dieser Diskussion? Weil ich kann mich noch erinnern, wo es ein Pain war, wenn man keine solche Suchmaschine hatte. Ja? Also da gab es halt AltaVista und Yahoo, und das war extrem mühsam, die Inhalte zu finden. Es ging eigentlich nur, dass jemand einem einen Tipp gegeben hat. Da ist übrigens das sind die Inhalte, und du hast deine eigenen Linklisten gehabt und bist dann so durchgegangen und hast das Zeugs angeklickt. Und dann kam jemand auf die Idee, wir müssen das mit einer Suche bereitstellen. Und alle fanden das super, oder? Weil es ja auch total viel bringt, nämlich allen. Es bringt den Inhalteanbietern was, es bringt den Usern was, die was suchen, es bringt der Suchmaschine, es bringt allen was. Oder? Sie führen eigentlich die Leute zusammen. Und das dünkt mich so komisch, das wird völlig vergessen, dünkt es mich, in dieser Diskussion von den Verlegern. Ja,
ja, also das ist ja genau ein Punkt, ja klar. Und die finanzieren sich halt auch durch Werbung. Und natürlich schalten die auch Werbung und die verdienen ja dann auch was. Aber sie bieten ja einen Service an.
Genau. Und sie haben auch, also eben nochmal, ich habe auch immer wieder gesagt, man muss die Tech-Konzerne an das Gängelband nehmen, wir müssen die regulieren, aber es hat alles nichts damit zu tun. Letztendlich bieten die einen Service an, den tun sie mit Werbung teilweise finanzieren, und wir können uns auch dagegen wehren mit unseren Adblockern und so weiter. All das funktioniert auch einigermaßen, aber das Interessante, und das ist eben genau der Punkt, ich sage es nochmal, die Geschichte der Medienverlage in der Schweiz ist eine permanente Geschichte der Wettbewerbsverhinderung. Das muss man sich halt bewusst sein. Das ist in der DNA des Medienverbandes. Die haben schon in den 30er Jahren, als das Radio aufgekommen ist, ja, haben die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass im Radio Nachrichten gesprochen werden können. Und darauf wurde dann auch die Depeschenagentur, die gehört ja den Verlegern, damals gehörte die noch den Verlegern. Und dann hat man gesagt, in der Schweiz dürfen Nachrichten nicht vom Radio DRS, oder wie das dann hieß noch, ja, von Beromünster, Radio Beromünster, genau, durfte keine Nachrichten lesen, sondern das war ein Mitarbeiter der SDA. Die hatten das Exklusivrecht, die Nachrichten im Radio zu verlesen, und das über lange Zeit, ja, damit sie die Kontrolle behalten konnten. Später in den 80er Jahren, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, hat Roger Schawinski versucht, mit seinem Privatradio den Markt aufzurütteln. Ja. Und da gab es auf der einen Seite natürlich die Idee, dass das Radio nicht mehr in der Hand der Schweiz, der Nation ist, aber die, die sich dagegen gewehrt haben, warum sich der Bundesrat gegen diese ganze Geschichte so gewehrt hat, bis hin nach Italien zu gehen und dafür zu sorgen, dass es zugeht. Das ist nicht geschehen, weil der Bundesrat gesagt hat, Herr Schürmann, ah, das finde ich jetzt nicht so gut mit diesen Jungen da, die diese Rockmusik hören, sondern weil der Medienverband massivst lobbyiert hat, um dafür zu sorgen, dass dieser zusätzliche Konkurrent, der eben einen Teil des Werbekuchens wegnehmen wird, dass der wieder verschwindet. Ja? Und das ist immer die Idee vom Medienverband. Und das ist der Grund, warum das dieses Gesetz auf dem Tisch liegt.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich schon in anderen Ländern passiert oder nur angedroht war, aber wenn so ein Leistungsschutzrecht kommt, wie wir ja vorher gesagt haben, Suchmaschine deiner Wahl muss jetzt bezahlen für bestimmte Links und bestimmte nicht. Also wenn ich dann die Suchmaschine bin, dann kann ich mir auch sagen, also wenn ich diese Links anzeige, dann kostet mich das was, und wenn ich die anderen Links anzeige, dann kostet mich das nichts. Also wieso soll ich dann so wirtschaftlich gedacht, wenn ich jetzt nicht der Gutmensch bin, der dir möchte gute Informationen liefern, sondern
ja, klar.
Also,
genau. Das ist definitiv der Fall. Also man kann davon ausgehen, dass, und ich erkläre aber gerade, was die Schweizer Gesetzgebung dagegen versucht zu unternehmen, oder? Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die großen Anbieter sich einfach dem entziehen, indem sie sagen, diese Links zeigen wir halt nicht mehr an.
Genau.
Es gibt ja noch genug andere Anbieter. Und das würde dann auch dazu führen, dass andere kleine Verlage, und da würde ich mich wahrscheinlich wirklich dazu zählen, würden dann die Chance nutzen und halt ein neues Angebot machen, das dann das anzeigen würde. Ja?
Ja.
Also das heißt, die Maschinen oder die Anbieter hätten sehr bald wieder genug Stoff, um das machen zu können. Ja?
Ja, sie hätten sie ja sowieso, weil sie hatten ja alles das, was nicht Journalismus ist.
Genau, aber so. Man hat natürlich schon also einen gewissen Bedarf an journalistischen News. Es gibt ja schon Bedarf. Ja. Allerdings muss man auch sehen, ich glaube auch, was hier noch geschieht, viele News entstehen natürlich woanders. Die entstehen eigentlich nicht beim Journalisten oder bei der Journalistin, oder? Sondern die entstehen vorher und diese werden dann auch so verbreitet. Also das heißt, früher hat der Medienverband immer das Beispiel, wer ist der Präsident des FCZ, gezeigt und haben das dann in Google eingegeben und dann gezeigt, was da kommt. Oder? Und wichtig ist zu wissen, wenn man diese Frage eingibt, damals, als es darum ging, ob Canepa jetzt der Präsident wird oder nicht, oder? Wenn man diese Frage eingibt, dann kommt die Antwort eigentlich gar nicht zuerst von den Zeitungen, sondern vom FCZ selbst, der ja eben eine Medienmitteilung dazu verschickt. Oder? Und das ist natürlich auch die Realität. Also viele News entstehen natürlich dadurch, dass diese eigentlich an der Quelle bereits so in das Netz rausgehauen werden. Ja. Und die Aufgabe des Journalismus ist eigentlich gar nicht mehr, Journal zu führen, wie das ganz am Anfang mal die Idee war, also dass man eigentlich als Journalist, als Medium, als Journalistin, dass man da quasi einen Report macht, über was geschieht, oder? Journaling letztendlich. Ja. Ja. Und, sondern die Aufgabe heute eines Journalistin ist, einzuordnen, zusammenzutragen, verschiedene Quellen zu beurteilen, ja, all diese Dinge zu machen, das ist natürlich viel aufwendiger und viel teurer, das kann auch das Leistungsschutzrecht nicht bezahlen, das müssen wir anders lösen, oder? Und diese Art von Journalismus, die müssen wir wieder haben, aber dieses ganze News-Zeugs, ganz ehrlich, das hat keinen Wert mehr. Und das ist auch das, was der Medienverband nicht verstehen will, oder? Sie sagen immer, ja, die Leute, heute ist Zero-Click-Search da, oder? Die geben das ein und dann sehen sie den Titel und zwei Zeilen und dann klicken sie nicht mehr weiter. Und ja, das stimmt. Sehr oft ist das so. Aber das ist ja nicht deswegen so, weil dort die zwei Zeilen stehen, sondern weil sie tatsächlich kein weiteres Informationsbedürfnis haben. Sie wissen es schon. Ja? Und dann kommt noch dazu, dass bei Dingen das macht man ja nur dann, das ist auch interessant, wann gehst du eine News suchen im Sinne von News? Also zum Beispiel, wann ist der Moment, wo du sagst, ich muss jetzt wissen, wer ist der Präsident des FCZ? Ja? Das ist dann, wenn das in aller Munde ist. Das ist dann, wenn alle darüber sprechen, jetzt sind sie da, oder der Papst wird erkoren, ja, jetzt will man wissen, wer ist das. Und dann gehen alle googeln, ja, also dann sucht man das. Und dann schreiben aber auch alle dasselbe dazu, ja. Also wenn man dann einen Treffer hat, dann kommen 20 Einträge und es steht überall dasselbe und sie kommen direkt vom Vatikan und sie kommen von irgendwelchen News-Schleudern und sie kommen von der NZZ und überall steht dasselbe. Ja, klar muss ich da nichts mehr klicken. Ich weiß es ja, der Papst
steht, im Titel,
der steht da schon da, Fall. Genau. Also, ja. Und damit muss man leben. News als solche haben in der digitalen Welt keinen Wert mehr. Damit muss man leben, ja. Hingegen Einordnung und all das andere, das hat einen sehr großen, auch gesellschaftlichen Wert. Und der kommt aber nicht nur von Medienhäusern. Und die Medienhäuser produzieren eben nicht nur diesen gesellschaftlichen Wert, sondern sie produzieren auch ganz viel Schrott. Und das muss man einfach mal sagen. Vieles ist einfach Schrott, vor allem das, was gratis in den Markt geschmissen wird. Ja.
Das ist ja dann nicht mehr gratis, weil...
Kann man das machen?
Das, was eben gerade... am Leistungsschutzrecht.
Ja, genau, eben genau. Genau. Ja, genau.
Wenn wir schon so politisch aktuell sind, und du wahrscheinlich als vielleicht Einziger hier da die Botschaft vom Bundesrat gelesen hast, was ist so dein Eindruck? Ist es noch schlimmer, als du dir ausgemalt hast? Oder ist es vielleicht am Ende wenigstens nicht ganz so schlimm? Oder gibt es da überhaupt verschiedene Shades of Grey? Du hast ja auch gesagt, also die EU hat ja auch so etwas, ich glaube in einem Vortrag hast du sogar gesagt, es sei sogar noch schlimmer.
Ja, es hat ein paar Dinge
als,
drin, die ich
eben schon gesehen habe. Kannst du vielleicht noch dazu etwas sagen, wie es sich da verhält?
Genau, also ich muss mal so sagen, es gab eine Zeit, da, wo hatten wir noch gar keine Ahnung, was kommt. Ja? Und da hat dann mal irgendwann der Herr Mayer vom IG gesagt, ja, wir werden eine Art Kollektivlösung entwickeln. Und da habe ich auch mich dazu zur Aussage hinreißen lassen, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass man damit leben könnte, oder? Dass man da einen Weg findet. Weil in der EU ist es wirklich anders, da ist es eigentlich grundsätzlich, es wird ein Urheberrecht geschaffen. Bei den Urheberrechten ist es eben so, dass du eigentlich immer ein Monopolrecht hast. Da gilt einfach mal nie, also du, bei Urheberrechtsschutz ist es immer so, wenn du ein Werk schreibst, wenn du einen Artikel schreibst, dann ist dieser Artikel 100%ig dir und du bist der Einzige, der irgendwas entscheiden kann, über diesen, was man mit diesem Artikel geschehen kann. Ja? Und wenn du dieses nicht freigibst, wenn du nicht deine Creative Commons Lizenz nutzt und sagst, hey, ihr dürft den kopieren, aber ihr müsst meinen Namen nennen, dann kann niemand irgendwas tun mit diesem Beitrag. Und das ist eigentlich das Wesen vom Urheberrecht. Es ist immer ein Monopolrecht. Ja? Ja. Und bei der EU-Lösung geht das auch so. Also man hat dort gesagt, die Snippets, die eigentlich in der Regel eben zu wenig Schöpfungshöhe haben, um als urheberrechtlich relevant zu gelten, die werden neu jetzt auch urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet, du hast eigentlich ein Verbot, diese Snippets zu nutzen, wenn du nicht mit den Verlagen einen Lizenzvertrag machst. Also das ist eigentlich der Mekano, wie er in der EU läuft. Darum müssen die dann auch zusammensitzen und machen dann Verträge. Und dann kann man es natürlich umgehen, das ist schon so, also wenn man einfach nur die Snippets urheberrechtlich schützt, dann kommt dann sehr bald die Frage auf, ja, was ist denn ein Snippet, wie viele Worte gehören denn dazu? Ja? Und das ist eine riesige Diskussion. Das ist natürlich zum Teil auch das Problem, du kannst auch mit 10 Worten schon viel sagen, oder? Du kannst sagen, Wladimir Putin ist in die Ukraine einmarschiert. Oder? Und das ist eigentlich ein Satz, der reicht, und das reicht als Information, das ist die News, oder? Und das ist dann halt, ist die Frage, ist das jetzt geschützt oder nicht? Man kann es ja nicht wirklich schützen. Also kann ja nicht der Blick kommen und sagen, ich habe es zuerst gesagt. Ich habe gesagt, Wladimir Putin ist in der Ukraine, das ist mein Satz, der gehört mir. Ihr müsst alle bezahlen. Wenn du das einmal sagst, will ich Geld. Das geht ja nicht. Und das ist genau der Grund, warum eben beim Urheberrecht solche Schranken existieren, damit wir überhaupt noch reden können. Ja? Weil das würde gar nicht mehr gehen, wenn man das alles so durchsetzen würde, wie das die teilweise Urheberrechtstaliban sich wünschen. Ja. Und bei diesen, bei der EU-Lösung ist es halt schon so, das ist irgendwie so gelöst, das hat Vorteile, man muss nämlich dann darüber streiten, was ist jetzt geschützt und was nicht. Ja. Und es hat aber eben den Nachteil, dass du dann eigentlich nichts damit machen kannst, wenn du nicht einen Vertrag hast. Und wenn du jetzt die Schweizer Lösung anschaust, die ist anders gemacht. Da sagt man, es wird grundsätzlich einfach kostenpflichtig. Man sagt, du darfst das machen, du darfst die nutzen, aber du musst dafür bezahlen. Und bezahlen tust du dann über die Verwertungsgesellschaft. Dieses Modell kennen wir in der Schweiz an verschiedenen anderen Orten auch, zum Beispiel bei der Privatkopie. Oder? Bei uns ist ja das Downloaden nicht verboten, weil wir dürfen von allem eine Privatkopie machen. Und das wird aber, diese Privatkopie ist aber kostenpflichtig, steht genauso im Urheberrecht auch drin, oder? Die kostet was. Aber die funktioniert nicht, das kostenpflichtig funktioniert nicht so, dass du jedes Mal was zahlen musst, sondern das löst man dann über Verwertungsgesellschaft, in unserem Fall mit Lehrträgerabgabe.
Ja.
Das heißt, im Speicher gibt es Geld und der wird dann verteilt. Ja. Und das ist auch ein schönes Beispiel, um zu zeigen, warum die Verteilung immer mit Winner Takes It All funktioniert. Oder? Auch da wird, das kommt dann alles, also ihr müsst euch vorstellen, für jedes Handy, jedes Gerät, das ihr kauft, geht Geld an die Visa. Und ich will nicht, wenn das irgendjemand sieht von der Visa, liebe Leute, ich will euch nicht bashen, ihr könnt da nicht viel dafür, so ist das der Mekano, oder? Das Geld geht an die Visa und dann muss das dort ja irgendwie verteilt werden, an die Musiker und Musikerinnen, Komponistinnen, Komponisten, ja. Und das kann man ja, wie soll man das verteilen, ja? Am besten, indem man ihnen, denen, die schon, also man nimmt eigentlich die Verteilung der anderen Bereiche, die direkt laufen, über die Streams, über die Verkäufe, ja. Und dann verteile ich im selben Verhältnis, verteile ich dann auch das andere Geld.
So, wer hat's bekriegt?
Genau, wer hat, der bekommt, oder? Das ist der Witz.
Also das heißt,
das wird hier genau dasselbe sein, oder?
Das heißt, ich bezahle auf meinem Handy, das ausschließlich Podcasts hat, Geld für die Visa.
Das ist so. Du bezahlst auch, wenn du als KMU einen Fotokopierer hast, bezahlst du Fotokopiergebühr, auch wenn du da nie irgendwas anderes kopierst als deine eigenen Inhalte. Auch wenn du nie einen Zeitungsartikel kopierst. Es ist auch interessant, dass sehr wenige, leider immer weniger Unternehmen ja überhaupt noch Zeitungen abonniert haben für ihre Mitarbeitenden. Oder? Aus meiner Sicht müssen die auch nicht gedruckt sein, man kann ja E-Papers abonnieren, aber letztendlich haben die das gar nicht mehr. Und trotzdem werden nach wie vor werden diese Kopiergebühren eingetrieben und den Regulationen verteilt. Ja.
Also,
das heißt, auch noch schnell zur Frage, was ist hier, was ist es schlechter geworden? Ja, es sind ein paar Dinge, die sind wirklich schlechter geworden. Also das eine Problem ist, bis jetzt war es im Urheberrecht, gab es eine Schranke, dass die Berichterstattung über Aktualität, dass die immer erlaubt ist. Dass du eigentlich immer ohne irgendwelche Einschränkungen über Aktualitäten schreiben kannst. Und wenn diese Schranke bleiben würde, dann würde das ganze Gerüst, das ganze Konzept des IG würde in sich zusammenfallen. Ja? Also müssen sie das kostenpflichtig machen. Und das ist auch wieder, das ist so ein erster Schritt. Klar ist der im Moment einfach kostenpflichtig für diese großen Konzerne, aber wie lange wird das dann so sein?
Ja? Aber es ist ja eigentlich ein Witz, wir haben ja vorher festgestellt, dass die News selber keinen journalistischen Wert hat.
Genau.
Jetzt will das kostenpflichtig werden.
Genau. Einfach weil man sich hier nicht bereit erklärt zu merken, es wird sich was verändern. Nochmal, ich will auch, dass die guten Journalistinnen, dass die genügend Geld bekommen, um ihre gute Arbeit zu machen und leben zu können. Aber man muss einfach akzeptieren, die Digitalisierung verändert die Welt, die verändert die Prozesse, die verändert die Wertschöpfungskette und da gibt es gewisse Dinge, die sind nicht mehr so, wie sie früher waren.
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, wird es so eine Art Verteilmodell geben oder sieht das,
jetzt das so vor? Sehr kompliziert. Es wird ein aufwandbasiertes Verteilmodell geben, wo man Aufwände, die man, also der Aufwand soll mit berücksichtigt werden. Ich stelle mir das so vor, wenn Sie einen Topf haben mit irgendwie 10 Millionen, dann wird das zuerst mal wird verteilt gemäß bisheriger Verteilung. Also da kommt mal 9 Millionen, wird verteilt an Boulevard, Sensationsjournalismus, Now, 20 Minuten, Blick und so weiter, alles was da ist. Die haben jetzt schon den größten Topf oder, von der Proletris dann, vom Journalismus. Und die eine Million, die geht dann vielleicht noch zu irgendwelchen Bots und so weiter, die dann aber auch noch auf viele verteilt, wieder regional, ein bisschen Wohleranzeiger, alle die bekommen auch noch was. Ja. Und dann ist mal diese Grundverteilung gemacht. Und ich gebe zu, das ist jetzt Spekulation, aber das müssen wir halt, sollen wir halt erklären, wie Sie es vorstellen. Ja? Das ist auch etwas, Sie sagen immer nichts dazu. Ja? Aber ich überlege mir, wie würde ich es machen, wenn ich jetzt dieses System hätte.
Ja.
Und jetzt kommt eben der Passus rein im Gesetz, man muss den Aufwand berücksichtigen. Und danach gehst du jetzt dann hin und dann müssen alle diese, dann muss die WOT sagen, wir haben 23 Artikel gemacht letzten Monat und bei 5 Artikeln waren 200 Stellenprozent da beschäftigt und wir hatten noch eine Visualistin dabei und, ja, und das müssen wir alles da angeben und dann kriegen sie dann ein bisschen mehr Geld als ein anderer, ja.
Ja.
Und so wird das verteilt und dann wird das Ganze noch gesplittet, 50% geht noch direkt an die Journalisten, also müssen die Medienhäuser müssen das dann angeben und dann wird der Teil halbiert und dann wird eine Hälfte kriegt der Verlag und die andere Hälfte geht dann an die Namen, die man dort angibt, die da beteiligt gewesen wären, direkt. Und da ist auch so, ich meine, das ist so ein Widerspruch, das ist Sowas hat es noch nie gegeben. Das ist völlig absurd. Also, dass dann nachher Geld direkt an die Person geht. Ich meine, wie sieht das aus mit der, musst du das dann später als Journalistin wahrscheinlich angeben bei den Steuern? Ja? Wie ist denn das mit der AHV? Wer bezahlt da die Sozialleistungen drauf auf diesen Teil? Ja? Es ist ein völliger Witz. Es ist einfach völlig blödsinnig gedacht.
Aber heißt das dann auch, ich kann für mein privates Blog, das ich journalistisch betreibe, nach journalistischen Kriterien, oder was hast du gesagt vorhin, bei der
Proliteris
anmelden und dann kriege ich da diese 0,0015 Rappen?
Das wäre, genau, wenn das so wäre, dann hätte ich sogar noch gesagt, die könnte man die Kröte im aller schlimmsten Fall einigermaßen schlucken, da kann man sagen, möglichst viele können sich da anmelden. Oder? Aber wenn man jetzt eben schaut, was Sie da reingeschrieben haben, dass diese Kriterien definiert werden können, ja, da bin ich überzeugt, werden Sie das verhindern. Sie wollen genau das nicht. Sie wollen eben nicht, dass irgendein ein kleiner Blogger hingeht und sagt, ich bin auch journalistisch tätig, ich halte mich an den Kodex, das wird nicht reichen. Das ist genau der Witz. Aber jetzt, im Moment, tun Sie so, als ob das so wäre. Also in der Botschaft steht dann irgendwie, ja, eben der Kodex muss eingehalten werden. Nur in einem Nebensatz steht, Sie müssen sich dann einigen, was die genauen Kriterien sind. Oder? Und diesen Mechanismus, den kennen wir eben auch bei den Preisverhandlungen. Ach, das ist völlig, oder da wird dann völlig Sand in die Augen gestreut. Das heißt dann, ja, die Preise werden dann verhandelt, also die Verwertungsgesellschaft und die Lizenznehmer, die müssen dann halt miteinander die Preise verhandeln. Und dann, wenn man sich nicht einig wird, dann geht es vor das Schiedsgericht. Ja? Und jetzt muss man einfach wissen, diesen Mechanismus kennen wir von ganz vielen anderen Bereichen im Urheberrecht auch. Und das ist natürlich eine völlige Machtasymmetrie. Ja? Weil logischerweise eigentlich kann die Verwertungsgesellschaft einfach mal irgendwas sagen. Ja? Und das sieht man ja auch bei diesen Preisen zum Teil. Ihr seht, dass Fotoverbände, die Preislisten ins Netz stellen, was sie denken, was eine Fotografie im Netz kosten sollte. Das steht dann so drin, mein Foto soll mit einer Auflösung von 640 auf 420 Pixel 300 Franken im Monat, pro Monat, was online ist. Oder? Und man lizenziert das für ein Jahr, man muss es wieder wegnehmen. Und solche Ideen haben die. Oder? Und da wird natürlich die Proliteris wieder irgendeinen Fantasiebetrag sagen, weil sie wissen genau, sie können dann am Schluss, müssen sie einfach ein bisschen nachgeben vor dem Schiedsgericht. Ja? Aber letztendlich wird das ganz klar, und das wird natürlich getrieben werden, hintendurch von den Verlegern. Ja?
Aber am Ende muss ja die gegenüberliegende Seite dann schon noch zustimmen. Also bei der Suisse hat das auch irgendwann irgendwie geklappt. Also vielleicht ist es auch völlig überbezahlt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber
natürlich muss man zustimmen, weil man eben muss. Oder das ist auch bei der Fotokopierabgabe so. Also du musst dir vorstellen, Fotokopierabgabe ist höchst umstritten. Logischerweise finden die allermeisten KMUs heutzutage, hey, sorry, ich habe keinen Fotokopierer, ich kopiere da, wenn ich etwas kopiere, dann ist das unser Zeugs, oder? Warum soll ich das tun? Also versuchen die Verbände natürlich, diese Preise möglichst tief zu halten, ja. Aber das ist natürlich schon so, dass eigentlich die Gegenparts der Verwertungsgesellschaft sind dann die Nutzerverbände, die haben einfach die schlechteren Karten. Die können eigentlich nichts anderes tun, als einfach Zeit verzögern, halt einfach hart bleiben. Ja? Und das machen sie natürlich auch, aber am Ende ist es schon so, letztendlich muss man sagen, die Verwertungsgesellschaften geben den Preis vor. Weil der Schiedsrichter wird ja dann immer irgendwo am Schluss sagen, ja, wir müssen uns ja irgendwo finden.
Ja, ja.
Das ist immer, du bist immer im Vorteil daran, sagen, darum haben die ja jetzt auch diese 154 Millionen mal in den Raum geworfen. Ja. Und wenn sie dann am Schluss bei 30 sind, oder?
Ja, haben
sie dann haben sie, ja, haben sie klar, immer noch ja, ja. 20 Mal mehr, als sie eigentlich zugute hätten, wenn wir Deutschland anschauen. Oder? Ja.
Kommen wir vielleicht noch ein bisschen auf die Politik und den Prozess und den weiteren Verlauf. Also jetzt können wir eine Stellungnahme abgeben, viele andere auch. Google wird das tun, habe ich gehört. Würde mich überraschen nicht. Dann?
Dann wird das IG, ist ja die federführende Institution, die dann das Gesetz schreibt und bearbeitet, die werden dann die Stellungnahmen lesen und schauen.
Müssen Sie auch dafür bezahlen, dass mehr...
genau, die werden die dann lesen und die werden dann versuchen, die werden dann prüfen, wie oft kommt irgendein Argument vor, müssen wir das wirklich berücksichtigen oder nicht, muss man das reinnehmen und dann wird allenfalls die Vorlage noch angepasst, Also das kann dann sein. Und da hat es ja auch noch zwei, drei Fragen, denn Sie wollen zum Beispiel wissen von den Vernehmlassungen, die sich an der Vernehmlassung beteiligen. Wollt ihr, dass nicht nur die Suchmaschinen, sondern auch die Social-Media-Plattformen abgabepflichtig werden, solche Dinge? Das muss man dann beantworten. Und dann werden Sie das irgendwie einarbeiten. Und dann kommt das wieder zum Bundesrat. Der wird die Botschaft nochmal überarbeiten, also wird das Gesetz unter Umständen überarbeiten, gewisse Dinge anpassen. Und dann kommt es dann ins Parlament. Das natürlich der beste Fall wäre, dass am Schluss, wenn die Vernehmlassung durch ist, das IG zum Bundesrat geht und sagt, ja, wir lassen es bleiben. Oder der Bundesrat sagt nachher, ach, ich glaube, wir lassen es bleiben, da kommt nichts Gescheites raus. Das wäre der beste Fall.
Und ist das überhaupt möglich? Oder kommt
das ist schon möglich. Doch, das kommt auch vor. Das ist möglich, aber das ist natürlich einfach nicht sehr realistisch. Oder? Ich habe jetzt genug Urheberrechtsrevisionen mitgemacht, beziehungsweise die letzte, die sehr lange gedauert hat und auch gesehen, wie das weltweit läuft. Das Problem ist wirklich, dass beim Urheberrecht wird irgendwie ausgeklickt bei denen, die das bearbeiten. Man hat irgend so Bilder drin, die diese Verfechter da reinbringen können und dann wird das einfach gemacht. Und ich gehe auch hier, ist es leider so, müssen wir davon ausgehen, viele Argumente, wir haben auch damals bei der AGUR-12-Diskussion, haben wir viele Argumente sind einfach nicht angehört worden. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, gewisse haben wir dann doch weggebracht mit viel Vernehmlassungsantworten. Zum Beispiel Bibliotheksabgabe, wenn ihr euch erinnert, oder? Die konnte man dann wegbringen. Durch sehr viele Antworten mussten die das dann berücksichtigen. Aber es ist natürlich schon so, der Bundesrat muss nicht berücksichtigen, was da zurückkommt. Oder?
Gut, nachher geht es ins Parlament, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Da hätten wir dann unter Umständen wieder Einflussmöglichkeiten.
Genau, dort wissen kommt es dann sehr stark darauf an, welche Kommissionen bekommen das. Ist auch beim Urheberrecht auch sehr interessant, auch bei der AGU 12 gewesen, oder? Eigentlich im Normalfall sind die beiden Kommissionen gespiegelt. Also wenn es die Rechtskommission ist im Nationalrat, dann ist es auch die Rechtskommission im Ständerat. Ja? Mhm. Und du hättest eigentlich mehrere Möglichkeiten. Du könntest die Rechtskommission begründend nehmen, du könntest aber auch die WBK nehmen, Wissenschafts- und Bildungskommission, du könntest die Verkehrs- und also wo die Medien sind, aber lustigerweise bei der KV, also beim Kommunikation und Verkehr, ja, könnten die Medien, man kann es in die Kommission Verkehr, man kann es in die WBK, man kann es in die WAG könnte man es auch tun, Wirtschaft, ja, und man könnte es eben in die Rechtskommission tun. Und eigentlich, und das ist interessant, beim letzten Mal hat man dann bei der AGU 12, lustigerweise, und das gibt es ganz, ganz selten, hat man beim Nationalrat eine Kommission genommen und beim Ständerat eine andere. Ja. Und zwar ganz, in meinen Augen, hundertprozentig hat man wirklich dafür lobbyiert, dass das so geschieht. Ja. Damit man, weil man eben weiß, wer sitzt da drin und wie fest sind die uns geneigt. Oder? Und das, weil die Kommissionsarbeit, oder in der Kommission werden die allerwichtigsten Weichen gestellt. Wenn dort in der Kommission dann, wenn die sagen am Schluss, so sehen wir es, dann macht der Rat in der Regel das, was die Kommission sagt.
Und wenn du jetzt das sagst, dass das so schon die Weichen so gestellt sind, wissen wir dann schon oder weiß man generell schon so, wie das die Parlamentarierinnen und Parlamentarier entsprechend da aufgestellt sind? Also ist es so ein typisches Links-Rechts oder ist es ein Mann-Frau oder ein Jung-Alt-Thema oder so? Oder,
Interessanterweise ist es kein Links-Rechts-Thema bis jetzt. Ja. Es gibt auf beiden Seiten gibt es diejenigen, die das befürworten, jetzt schon, obwohl sie es gar nicht richtig angeschaut haben. Und die anderen, also ich glaube, so richtige Gegner gibt es auch ein paar, aber die meisten sind eigentlich noch unentschieden oder sind noch nicht sicher, wie sie das anschauen wollen. Die sind jetzt bereit, das im Prozess anzuschauen. Das ist unsere Chance. Aber es ist natürlich schon so, diejenigen, für die das schon gebrettelt ist, es gibt ein paar Punkte, die ich glaube, die ziehen im Moment einfach. Das eine ist, man hat den Eindruck, oder die Medienverbände schaffen ein bisschen den Eindruck, mit ihrer Vorlage könnte man diesen Tech-Giganten mal richtig eins ans Bein pinkeln. Die müssen jetzt mal drankommen. Und darum finden das sehr viele ParlamentarierInnen interessant. Das möchten wir gerne tun, wir möchten denen gerne mal einen Schutt in den Arsch geben. Und das Zweite, was auch ein Grund ist, die finden, das ist dann bei den Bürgerlichen eher ein Punkt, oder, wo die sagen, das Gute an dieser Vorlage ist, der Staat ist nicht involviert. Er gibt uns nur die Rahmenbedingungen und nachher muss Google, oder man soll ja die Namen nicht nennen, aber nachher muss die große Firma mit den anderen müssen die dann verhandeln. Ja? Und es wird eigentlich ja nur Geld verschoben von einer Firma zur anderen. Der Staat ist nicht involviert. Und das finden sehr viele Bürgerliche attraktiv. Ja? Ja. Weil die dann sagen, ja, das ist ja eine super liberale Lösung, schlank, genau. Ja. Und können aber, und dann das dritte Problem ist Urheberrecht. Urheberrecht ist einfach sehr komplex. Und sehr speziell, niemand hat sich jemals wirklich damit beschäftigt, es wird eigentlich nur von Juristen bearbeitet und Juristinnen und die denken nur in ihrer Box, die ganze gesellschaftlichen, philosophischen Fragen zum Urheberrecht, woher kommt das eigentlich, ist das eigentlich heute noch richtig so, wie es ist, oder? Das wird eigentlich nicht gestellt in diesen Diskussionen. Ich mache ganz kurzes Beispiel, ich habe jetzt kürzlich ein Buch in die Finger bekommen bei mir, das ist eine Kulturgeschichte der Gegenwart von 1959. Total spannend, vor allem wenn man die Einleitung liest, das könnte man heute nehmen als Text zu KI und so weiter. Ja, also Beurteilung von KI, ein Text und dieses Buch finde ich extrem spannend, würde ich super finden, wenn's das, wenn andere das auch lesen könnten. Aber, und das hat auch keinen ökonomischen Wert mehr, also selbst wenn ich das jetzt nochmal neu publizieren würde, da würden vielleicht 20, 30 Exemplare weg, aber das wäre spannend trotzdem, wenn man darüber sprechen, zeigen könnte, liest das. Das Problem ist, der Autor dieses Buches, der hat das 1959 publiziert, der ist 2018 gestorben. Das heißt, das Buch ist bis 2088 ist das nicht mehr verfügbar. Kann niemand was damit machen. Ist das einfach weg. Und so geht es eigentlich der gesamten kulturellen Produktion des 20. Jahrhunderts. Das muss man sich klar sein. Wir haben mehr oder weniger unsere Geschichte eingesperrt in ein Urheberrecht, dass niemandem etwas nützt, weil 99% dieser Werke haben schon damals kein Geld abgeworfen. Das weiß ich als Verleger, fast alle Bücher werfen kein Geld ab. 99,9% rendiert nicht. Und die werden auch jetzt nie Geld abwerfen. Und trotzdem ist das eingeschlossen für unglaublich lange Zeit. Und das sind so Dinge, die werden nie diskutiert, weil die JuristInnen, die denken einfach in die Box und außerhalb wird das einfach nicht angesprochen. Und immer wenn wir in so einer Diskussion drin sind wie jetzt, dann hat man keine Zeit dafür, dann müssen wir dieses Leistungsschutzrecht anschauen. Oder? Und das ist eben schade. Oder? Und darum wird es eben auch schwierig werden, die ParlamentarierInnen davon überzeugen zu können, dass das eben im Prinzip schon falsch ist, was wir hier angehen. Oder?
Das tönt jetzt nicht sehr gut.
Ja, wir haben zu tun, das ist klar. Das wird ein,
ja, also ein harter Weg. Meine Frage ist, also, das können wir nachher gerne auch noch hier diskutieren. Ich würde vielleicht doch noch so kurz zum Ende von unserer Diskussion, bevor wir uns dann vom Stream trennen und mit dem hier anwesenden Publikum diskutieren, tun. Ja, wie glaubst du dann oder wo glaubst du dann, sehen wir den Einfluss? Also klar, wir können jetzt Stellung nehmen zur Vernehmlassung. Nützt vielleicht oder auch nicht, werden wir dann halt sehen. Und danach ist es so, das klassische Spiel, die klassische Arbeit, Lobbying im Parlament, das wir vielleicht als digitale Gesellschaft tun können, als einzelne Privatperson eher schwierig ist, oder siehst du noch andere Wege im Moment, hier Einfluss zu nehmen?
Also ich glaube auch, das ist mal der Standardweg, den wir einfach gehen müssen. Wir müssen auch weiterhin, wir sind schon gut aufgestellt, finde ich, dass wir schon recht gute Allianzpartner auch haben schon, ja? Und wir müssen da noch weitere suchen natürlich. Ich bin aber im Moment, ehrlich gesagt, auch wenn es nicht so klingt, oder? Immer noch voller Hoffnung. Ja? Und zwar geht es mir einfach, ich glaube einfach wirklich, es gibt so viele Argumente, die gut sind, die dagegen sprechen. Und die anderen sind bis jetzt einfach nicht bereit, wirklich über diese Argumente zu sprechen. Und ich glaube, die Aufgabe muss sein, das merkt man auch jetzt, oder? Die Debatte findet eigentlich in einem Rahmen statt, wo sie zu wenig Öffentlichkeit hat natürlich. Ist gut, dass wir das jetzt machen, oder? Aber die Zeitungen haben eigentlich heute nicht groß darüber gesprochen. Bin jetzt gespannt, ob es am Wochenende was noch bringt, oder? Aber ich bin nicht sicher. Und das hat natürlich Gründe, oder? Für den Verlegerverband ist es am einfachsten und am besten, wenn der Ball flach gehalten wird und sie direkt sich an die ParlamentarierInnen wenden können. Und ich glaube aber nach wie vor, dass diese Leute im Parlament auch offen sind für Argumente, dass sie bereit sind, darauf einzugehen, wenn sie die dann zu hören bekommen, zu sehen bekommen. Die haben natürlich nicht Zeit, mit jedem die ganze Zeit zusammenzusitzen. Darum müssen wir schauen, dass wir in die Öffentlichkeit kommen mit unseren Argumenten. Wir müssen schauen, dass wir viele Möglichkeiten haben. Das machen wir ja schon gut, dass wir darüber sprechen können, wie jetzt. Und einfach schauen, dass das unter die Leute kommt. Und ich meine, den letzten Notnagel, den wir dann halt machen können, den kennen wir ja. Und den haben wir auch schon erfolgreich gemacht. Ich bin da noch nicht hoffnungslos.
Gut, nicht hoffnungslos. Das ist aber ein schönes Ende. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, um uns vom Stream zu verabschieden. Dann können wir über die hoffnungsvollen Themen nachher hier im Saal noch weiter diskutieren. Ich möchte euch aber noch kurz mitgeben, wie es in broader sense weitergeht. Also den nächsten gemeinsamen Termin hier ist schon ziemlich bald, weil heute der 4. Donnerstag im Monat, es ist der 3. Donnerstag im nächsten Monat schon sehr nah, das ist der 15. Juni. Dann geht es auch um Gesetze, um genau zu sein, oder wie wir sie wegbekommen, aber auf dem Gerichtsweg, und zwar geht es um Teile aus dem Nachrichtendienstgesetz, genau genommen die Kabelaufklärung und die Vorratsdatenspeicherung, wo wir als digitale Gesellschaft auf dem Gerichtsweg gegen diese zwei Dinge klagen und mindestens im einen Fall schon beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angelangt sind und es da viel Spannendes zu erzählen gibt dazu. Danach folgt die Sommerpause und im Herbst sind wir dann am 21. September zurück. Und ja, für Leute, die heute zum ersten Mal hier sind oder zum ersten Mal unseren Stream schauen, von der digitalen Gesellschaft gibt es noch viel mehr Themen, nicht nur die jetzt heute behandelten. Bleibt doch bei uns im Kontakt, besucht unsere Homepage, abonniert den Newsletter, das könnt ihr zum Beispiel über den QR-Code auf der rechten Seite tun. Für Leute, die gerne hören und nicht so gerne lesen, haben wir einen Podcast. Es gibt weitere Treffen wie Mittagessen, monatliche Mittagessen oder wöchentliche Treffen. Wir sind auch auf den Social-Media-Plattformen. Da unterstützt ihr noch keine gewollten oder ungewollten Medien. Nicht, dass Social Media deswegen besser wäre. Wenn euch das alles zu wenig ist, ihr schon lange die DigiGuess kennt und noch mehr tun wollt, dann könnt ihr unter DigiGuess Ich mache mit aktiv werden, als Mitglied, als Spenderin oder als Gönner. Ja, das wär's für den offiziellen Teil. Herzlichen Dank euch fürs Herkommen und danke dir noch einmal herzlich, Andreas, für deine Ausführung. Ich glaube, du hast dir einen Applaus verdient.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke. Danke schön.
Und danke auch den Stream-Zuschauerinnen und Zuschauern. Hoffentlich bis nächstes Mal.